eigentlich ist völlig egal, was hinter der Ad-Adresse steht, ob da Universal, ob da Sony oder Belief steht. Du brauchst jemanden, der im Verlag für dich rennt und Bock auf dich hat und einfach die Sachen für dich mit in die Hand nimmt. Und der jetzt irgendwie nicht, wenn er deinen Namen auf dem Telefon sieht, denkt so, oh scheiße, ich habe jetzt keinen Bock dran zu gehen. Sondern, dass wirklich jemand für dich irgendwie oder versucht, dich auf ein nächstes Level zu bringen. Und die Leute gibt's, aber die musst du finden. Und das ist, ich finde, das ist das Allerwichtigste.
Tobias von Thema Takt hatte mich die letzten Jahre schon immer bei der Bitcoin angefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen. Und irgendwie hat es nie geklappt. Aber jetzt, 2025, ist er da. Herzlich willkommen, großen Applaus für Tobias Wilinski mit seinem Thema Takt Podcast live auf der Bitcoin 2025.
Check, check. Hallo. Hier sind auch noch relativ viele Plätze frei. Also es ist ein bisschen eng, aber wenn ihr lieber sitzen wollt, dann setzt euch gerne hin. Ich nehme es auch nicht persönlich, wenn jemand zwischendrin aufsteht. Ich glaube, ihr auch nicht. Ihr könnt auch alles später eben nachhören. Der Thema Takt Podcast hier wird aufgezeichnet. Also wenn es zu kompliziert wurde, dann könnt ihr nochmal zurückspulen. Oder wenn ihr etwas einfach auf Repeat hören wollt, weil diese Stimmen so schön sind, dann geht das auch. Ja, ich stelle mal ganz kurz die Runde vor, weil die Runde ist sehr groß. Es ist so eigentlich ein All-Star-Talk hier. Und danach könnt ihr selbst noch mal ganz kurz für die Leute, die nicht so viel Ahnung vom Musikbusiness haben, erklären, was ihr eigentlich macht. Weil unser Ziel ist heute, dass ihr nicht nur geile Musik macht, sondern auch wisst, wie ihr diese gute Musik an Leute bringt, wie ihr einfach ein bisschen erfolgreicher sein könnt in der Industrie. Weil oftmals geht beides nicht ohne das andere. Und ich starte einfach mal. Danny Debo Bokelmann macht Label, Management, Verlag, also super viele Sachen, nebenbei noch Podcast, Basketballcoach etc. Also es gibt wenig, was du nicht machst. Dein Partner ist Eduardo Rossi, du machst ausschließlich Verlag. Kannst gleich nochmal darauf eingehen. Wir haben ja vor allem Gäste aus dem Verlagbereich. Wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, warum gerade Verlag für ProducerInnen super wichtig ist. Vom Vertrieb, DIY-Vertrieb, Daniel Dadka. Da geht es eben darum, die Musik erstmal überhaupt auf allen Plattformen verfügbar zu machen. Ebenfalls vom Verlag Alex Ziem von Belief Germany. Und Sino Beats ist als Producer gestartet und macht jetzt eben auch einen Verlag, beziehungsweise zwei, hat mit Fahrt noch eine Verlagsedition zusammen. Ich weiß nicht, ob wir so tief einsteigen können, um zu erklären, was der Unterschied da ist. Aber so habt ihr schon mal einen ganz groben Abriss. Das ist auch super, weil ihr seid alle vorher Artist gewesen. Auch du?
Nee.
Ein bisschen Musik hast du bestimmt schon mal gemacht.
Ich bin Musikfan, ja.
Ah, okay. Aber stellt doch mal kurz in zwei Sätzen vor, was ist so der Kern eurer Arbeit eigentlich?
Ich bin in die Rolle, in der ich jetzt bin, reingewachsen, weil ich früher als Artist eben das alles nicht hatte, weder Verlag noch Label noch Management und mit anderen Artists zusammengearbeitet habe. Viele davon kennt ihr. Bushido, Raf Camora und so weiter. Und alle Needs, die da waren, habe ich dann irgendwie mir autodidaktisch angeeignet und habe dadurch dann mir Labelwissen, Vertriebswissen, Verlagswissen angeeignet. Daraus sind dann im späteren die ganzen Firmen entstanden, wo ich jetzt noch mitarbeite oder irgendwie beteiligt bin.
Eduardo.
Also ich denke, so wie jeder andere Musikfunktionär oder Funktionärin auch, konnte ich es einfach nicht lassen. Und
sorry, ich noch mal ganz kurz, es geht nicht darum, wie ihr reingekommen seid, sondern was ihr macht,
euren Job. Okay, entschuldige. Also ich bin im Verlag, also ich habe mit Danny zusammen eine Verlagsstruktur aufgebaut. Wir haben mehrere Verlage und gleichzeitig bin ich noch im externer Berater im Key-Account von der GEMA.
Daniel?
Genau, ich bin Daniel, hi, was geht? Ich bin International Marketing Manager für TuneCore Germany und kümmere mich sowohl um Artist Relations bei uns, als auch um das Brand Marketing, Partnerships Marketing, aber genau eben auch um das Marketing bei den Künstlern.
Hi, ich bin Alex Ziem. Ich habe 11 Jahre für Universal gearbeitet, erst auf Verlagsseite, dann auf Recordseite, dann bin ich zur Sony gewechselt, habe da nochmal 6 Jahre die A&R-Abteilung geleitet und jetzt habe ich das große Glück, Belief Music Publishing aufzubauen und was sehr viel Spaß macht.
Sino?
Ja, mein Name ist Sino, ich bin aus München. Ich bin schon seit über 20 Jahren Produzent, habe viele Artists produziert und irgendwann auch in dieses Verlagsgame reinkommen, so 2018 rum. Mit vielen Anfragen halt auf Produktion habe ich dann angefangen, Leute zu sein, eigenen Verlag gegründet und so bin ich ins Verlag-Game halt reingekommen und habe mich da aufgebaut. Genau.
Was ist denn der Unterschied zwischen Verlag und Label? Alex, willst du mal kurz?
Der größte Unterschied liegt, denke ich, am Ende darin, ist leider ein bisschen technisch, in den Rechten. Also auf Musikverlagsseite, da wertest du halt die sogenannten Copyrights, Urheberrechte aus, und auf Masterseite oder beziehungsweise Recordseite wertest du die sogenannten Leistungsschutzrechte aus. Und Copyrights erwirbst du, indem du halt einen Song schreibst, also schreibst halt die Melodie oder die Lyrics, und auf Leistungsschutzrechte, sag ich mal, kreierst du, indem du halt singst oder produzierst. Und das heißt, wenn du auf Verlagsseite andocken willst, musst du halt tatsächlich schreiben können. So. Und das heißt, du musst kein Künstler sein, um auf Verlagsseite tätig sein zu können, weil es am Ende ja letztendlich darum geht, dass du schreibend bist. Und es gibt viele Autoren, die halt keine Künstler sind und selber für andere halt schreiben. Aber umgekehrt, auf Record-Seite musst du nicht zwingend Autor sein, weil du wirst auch unter Vertrag genommen, wenn du halt nur Künstler bist und nicht selber schreibst. Das ist natürlich, kommt selten vor, dass der Künstler nicht selber schreibt, aber es gab es oft in der Vergangenheit. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und das sind so die größten Unterschiede. In der kreativen Zusammenarbeit gibt es halt auch nochmal viele Unterschiede, aber das ist dann nochmal so ein anderer Punkt.
Okay, also da hast du ja gerade schon angeschnitten, warum eigentlich ein Verlag gerade für ProducerInnen wichtig ist, weil labelseitig ist das eher Künstlerinnen, Artists, die dann im Vordergrund stehen. Aber Divo, du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du dir wünschst oder dass du siehst, dass gerade ProducerInnen diesen Punkt des sich selbst als Artist inszenieren vermisst. Kannst du dazu nochmal ein bisschen erklären?
Also es hat sich jetzt in den letzten Jahren gebessert. Das war früher etwas, was besonders in Deutschland irgendwie nicht gängige Praxis war, dass die Leute, die quasi kreativ waren, die eben die Songs geschrieben haben, dass die von den Plattenfirmen nicht mitvermarktet wurden. Die haben auch selber quasi das gar nicht gelernt, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu tun, und haben, ich sage jetzt mal ganz salopp, eher im Hintergrund gearbeitet und die Songs geschrieben und es anderen ermöglicht, Stars zu werden. Wir Hip-Hopper würden jetzt sagen, jetzt fangen die an, sich ihr Hack zu holen. Ja? Also die fangen an, Online-Präsenz aufzubauen. Die merken, dass die quasi relevante Personen sind, die für das Entstehen von musikalischem Content relevant sind, und wollen auch, dass das irgendwie gewürdigt wird. Sowohl monetär als auch von der Reichweite, von der wollen halt auch Stars werden. So, ne?
Ähnlichen Punkt hattest du auch, ihr könnt auch einfach rein sprechen. Ne? Auch im Vorgespräch meinst du ja auch Ähnliches, ne? Dass viele eben die Musik machen, die gut ist, aber dann eben diesen Punkt vergessen. Ja, dass sie einfach ein bisschen, sag ich mal, ihren Arsch hochkriegen müssen, auch wenn es natürlich keinen Spaß macht manchmal. Aber geh doch auch nochmal darauf ein, was macht in deinen Augen manchmal noch den Punkt aus, dass ein Producer richtig erfolgreich
ist? Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, so, dass es immer mehr so ist, dass Producer in den Vordergrund rücken. Viele, aber ich sehe das auch bei jungen Independent Artists, aber auch bei jungen Produzenten, dass die diesen Brand-Gedanken gar nicht so verfolgen, wie sie die Musik auch verfolgen. So, ne? Auf der einen Seite muss man natürlich die Musik an den Start bringen, da 100% geben, aber am Ende des Tages geht es dann auch darum, sich als Brand und als Produzent irgendwie in den Köpfen zu verankern. So, aber das ist natürlich bei Artists noch mehr so. So, ich sehe auch viele Artists, die sagen, boah, ich habe gar keinen Bock, irgendwie so TikTok-Game oder keine Ahnung, wie mache ich ein richtiges CI? Also da muss man sich richtige Gedanken machen. So, ne? Und ich meine, Chiago hat das mal gut gesagt. So. Der ist ja auch irgendwie so einer der Pioniere, was so TikTok angeht. So. Der hat gesagt, so, ey, mach deine Musik so schön und gut, aber hol auch Toten raus beim Marketing, so, weißt du? Weil am Ende des Tages kannst du so gute Musik machen, wie du willst, wenn es keiner hört, dann hört es keiner, so, weißt du?
Es ist halt insgesamt deutlich komplexer geworden, würde ich sagen, so auch für Produzenten, aber auf eine gute Art am Ende auch so, weil heute ist viel, viel, viel möglich. Du hast halt, früher hast du halt nur produziert, und heute kannst du, wie ihr sagt, halt, du kannst eine eigene Brand kreieren, und dadurch ist halt, und du wirst dann letztendlich halt auch so zu einer Art Künstler, musst aber auch das Game mitspielen, also du musst halt auch ein bisschen auf Social Media stehen und deine TikToks machen. Und dann kann ganz, ganz viel passieren. Das war vor Jahren in der Form überhaupt nicht möglich. Und da hat sich sehr, sehr viel verändert.
Hier glaube ich aber, wenn ich einschreiten darf, also ich gebe euch schon recht, dass man das machen muss. Und die Producer, die sich vermarkten, die kommen auch weiter. Das sind ja auch die berühmtesten. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass Producer sich nicht gerne selbst vermarkten oftmals. Weil der Producer im Prinzip ein Cousin vom Nerd ist. So ein bisschen. Und deswegen geht's. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich selber liebend gerne in den Verlag gegangen bin, weil da geht's um Mucke und nicht um TikToks. Deswegen, der Beat-Producer so oder Producerin so von seinem Naturell her ist oft ein Zurückgezogener, der die Sache liebt. als jemand, der sich gerne selbst vermarktet.
Voll. Deswegen würde ich auf jeden Fall zustimmen. Nur so mittlerweile ist es, finde ich, also ist ja so, dass viele Produzenten auch als Main Artist irgendwie auch auftreten.
100%.
In den Spotify, ob jetzt irgendwie so ein Oddworld ist, ob es hier Gerda ist oder in den USA so Metro Boomin oder so, weißt du? Die sich natürlich auch, was ja heute gibt, was früher nicht gab, so Producer-Tags, so, weißt du? Man kann, über solche Sachen kann man ja auch irgendwie arbeiten, so, ne? Ja. Als ich damals produziert habe, so, hatte ich auch, ich heiße Daniel und habe so einen Producer-Tag genommen, so ein Meme, weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Damn Daniel, so, das habe ich dann immer am Anfang vor dem Beats gepackt, so, weißt du? Und ob man nur so spielerische Sachen, keine Ahnung, darüber schon wiedererkennungswert, dass man jetzt keine TikTok machen muss und so weiter, ja, aber irgendwie ein Wiedererkennungswert, eine Eigenheit, so.
100%.
Weil das Gute ist, jeder kann produzieren heutzutage, das Schlechte ist, jeder kann produzieren. So. Der Zugang ist einfacher denn je, so, jeder kann sich eine DAW irgendwie cracken, sich ein, irgendwie Nexus cracken und da irgendwelche Beats drauf trällern, einen Splice holen, so, weißt du. Aber am Ende des Tages geht es dann darum, auch mit der Musik vor allen Dingen, dann rauszustechen und eine Eigenart für sich zu finden. So.
Ja. Sino, du bist ja auch schon sehr, sehr lange im Game. Deinen ersten Beat selbst hast du 2010 platziert. Ja, genau. Das Intro von Alter Ego bei Fahrt, mit dem du jetzt ja auch immer noch zusammenarbeitest. Ja, genau. Du hast 90 Producer gesigned bei 29th Avenue, beziehungsweise mit Fahrt zusammenarbeitest du. Sind ungefähr 90, vielleicht kommen wir auf das Beispiel später noch zu sprechen, auch auf der BeatCon gesigned, das heißt, sprecht ihn auch gerne an, wenn ihr noch nicht gesigned seid und Verlag sucht. Was sind denn, du hast ja gerade schon die Diskussion ein bisschen mitverfolgt, was sind denn in deinen Augen Punkte, die einen erfolgreichen Producer ausmachen? Hast du Beispiele, wo Leute gar kein Social Media machen, trotzdem erfolgreich sind und wo welche sehr viel Social Media nutzen und das auch quasi nee, in Platzierung und Münzen
konnten? Schon sehr wichtig, also wenn ich jetzt wenn ich Bewerbungen bekomme, gucke ich erstmal auch auf sein Insta-Profil und manchmal sehe ich da auch Producer, die dann einfach so viele Privatbilder drin haben und so nicht dieses Producer-Mood-Ding so, und dann merke ich auch schnell, okay, der ist nicht so Feuer und Flamme drin. Dann, das ist so das erste Ding, was ich gucke. Ich check die Samples und Beats ab. Bei mir im Verlag ist es ein bisschen anders. Unser Verlag zahlt keine Vorschüsse. Das heißt, wir haben eine kurze Laufzeit von 12 Monaten ohne Vorschuss. Das heißt, es geht viel um Belief, es geht viel wenn die Samples passen, wenn die Beats passen, ist es dann eine Sache zwischen, also ich versuche die Sachen von dem halt so gut wie möglich zu platzieren, ohne jetzt, dass ich ihn verpflichte, ins große oder dass er sich verpflichtet auf eine lange Vertragslaufzeit oder so. Deshalb ist bei mir wichtig, wenn die mir Sachen schicken, dass sie einfach das Material einfach passt, also die Qualität sehr, sehr hoch ist. Also.
Aber hast du auch Beispiele für Leute, die jetzt gar kein Social Media nutzen und trotzdem bei dir gesigned sind?
Die haben alle Social Media.
Alle, okay, genau, also keine Ausnahme.
Nee, keine Ausnahme. Nee.
Nochmal aus deiner...
Früher war es noch ganz kurz witzig, weil 2010 war meine erste Platzierung. Ich habe mit 17 habe ich Divo Pakete gesendet auf MySpace.
Ah, shit.
Oder noch bei Bushido war es. Wollte ich nochmal erwähnen. So, das war noch damals diese MySpace-Zeiten.
Ja.
Und da hatte ich mal mit ihm mal, wie lange ist das schon her? 20, 22 Jahre. Da haben wir uns ein bisschen geschrieben.
Geil.
So wie es früher, ne?
Nichts gepickt oder was?
Ich weiß gar nicht. Haben wir irgendwas gepickt?
Bro, ich glaube, du hast geschrieben, was sind denn deine Konditionen? Und dann habe ich irgendwie...
Dann war vorbei.
Ich war 17, 18.
Ich soll Geld zahlen?
Ich war 17, 18. Ich wusste noch gar nicht so, was kann ich jetzt dafür verlangen?
Genau.
Und aber so war es halt früher. Und man hat Pakete. Und damals gab es nur MySpace. Ist bezüglich Social Media.
Ja.
Und ich kannte Divo dann von Bushido. Und es gab ja auch nicht so viele Artists dann zu der Zeit.
Ja.
Und so habe ich gemerkt, dass wenn man Pakete ständig verschickt, jetzt für Producer, jetzt von der jetzigen Zeit, also wenn man ständig die Sachen noch rumschickt, jetzt hat man ja viel mehr Möglichkeiten als wie früher. Früher gab es nur MySpace. Also jetzt hast du noch viel mehr Möglichkeiten, so, ja, sich zu connecten.
Nochmal aus deiner Sicht, also was macht erfolgreiche Producer aus? Wie arbeitest du auch managementseitig vielleicht einen Produzenten anders als Artist, der jetzt im Vordergrund steht? Oder machst du gar keinen Unterschied da?
Da kann Eduardo gleich vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen, was für die Zusammenarbeit mit einem Produzenten oder einer Produzentin super spannend ist, ist, dass die quasi nicht auf ein Territorium begrenzt sind, weil Musik eine internationale Sprache ist. Während wenn du quasi einen Artist hast, der auf Deutsch rappt oder eine Sängerin, die auf Französisch singt oder wie auch immer, ja, dann musst du dich auf diesen Markt beschränken und bist dann halt auch immer darauf angewiesen, dass, keine Ahnung, wenn du einen Weg eingeschlagen hast, das ist unheimlich schwer, eine Karriere irgendwie in eine andere Richtung weiterzuentwickeln. Das heißt, du hast immer diesen One-Shot. Beim Produzenten oder einer Produzentin kannst du alle Märkte antesten, du kannst alter Egos entwickeln, vor allem, wenn die vielleicht sich nicht die ganze Zeit mit dem Gesicht in die Kamera, also worauf ich hinaus will, es gibt manchmal auch Vorteile, sich nicht so als Person zu inszenieren, sondern eher das Brand, das Beat-Brand zu inszenieren. Ja, es gibt durchaus Produzenten, die einen Namen haben als Hip-Hop-Produzent und dann vielleicht nochmal Techno machen unter einem anderen alter Ego und so weiter. Das heißt, du hast da natürlich ein Spektrum und da arbeiten wir ganz viel. Eduardo ist da quasi in europaweit mit den Künstlern, die wir nicht nur im Verlag haben, sondern wo wir auch Management machen. Und das ist dann sozusagen die Zusatzleistung, wo du dann quasi viel mehr für diese Leute machen kannst. Also jetzt vielleicht kurz ergänzen.
Ja, also wir haben ja also einige Producer bei uns im Verlag und unter anderem mit SOTT, der 2017 für unsere Begriffe den Deutschrap revolutioniert hatte oder von Producer-Standpunkt aufs nächste Level gebracht hat, so auf, sagen wir mal, ein französisches Level, genau, Offenbacher ist er. Mit dem gehen wir jetzt, oder gehe ich durch Europa und machen Songs sozusagen. Wir waren jetzt in Italien, wir waren in Griechenland. In Griechenland hypen wir gerade auch extrem. Also der Song geht sogar für Ski-Akku-Verhältnisse, so als Messlatte für TikTok, sogar ein bisschen überdurchschnittlich ab in einem wesentlich kleineren Markt. Auch hier sieht man mal wieder, sehr interessant, also 10 Millionen Griechen machen mehr Welle als 80 Millionen Deutsche, um es mal so rauszuhauen. Ja. Ja, und dadurch sind wir eigentlich relativ flexibel und können im Prinzip die heißesten Artists in Europa, aber auch weltweit uniten und das sozusagen als Qualitätsstempel, SOTT als Qualitätsstempel für geile, unerwartete internationale Kollabos zu reflektieren. Wir haben auch den ersten Song gemacht bei Warner mit Jaja. Das ist, der trendet gerade ultra hart in Holland auf TikTok, und Gianni 030. Das ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Und jetzt läuft es ein bisschen an.
Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Die Erfahrung hat Alex wahrscheinlich auch gemacht, dass es auch für Labels einfacher ist, sich sozusagen damit zu arrangieren, wenn du einen Künstler unter Vertrag hast und dann kommt ein Produzent und sagt, ich würde gerne zwischen dem, was der Künstler sowieso die ganze Zeit macht, mal eine Single mit diesem Künstler veröffentlichen, ist so unsere Erfahrung, dass ein Label sich einfacher tut, eine Freigabe für einen Produzenten mal zwischendurch zu geben, als für einen Artist, der als Feature-Partner sehr viel dominanter seine CI an den Künstler, den du betreust, sozusagen überträgt, während ein Produzent ein bisschen neutraler ist. Und dann kannst du da wirklich, und das ist ein großer Vorteil, den man als Producer, Producerin auch unbedingt ausnutzen sollte. Und ne, wie Zino früher quasi über MySpace und Facebook Sachen verschickt hat, kannst du halt quasi jetzt heutzutage auf allen anderen Wegen, glaube ich, sehr selbstbewusst die Leute anschreiben und einfach Ideen. Es geht ja auch nie um ein ganzes Album, sondern es geht ja immer um den einen Track und das sollte man unbedingt ausnutzen. Ne?
Muss ich mal ganz kurz, ich stimme dir da komplett zu. Und was ich halt auch wirklich mega finde, okay, wir haben ganz oft über Screaming geschimpft, über die Einnahmen und bla bla bla, aber was halt wirklich Fakt ist, die Grenzen sind dadurch gefallen. Also ich weiß noch, als ich gestartet bin bei Universal, ich wollte immer international arbeiten und damals hieß es immer so, ey Alex, da brauchst du irgendeinen Techno-Act, dass du im Ausland Relevanz hast oder muss irgendwie Rammstein sein. Ja. Und da war niemand, der, sag ich mal, im deutschen Hip-Hop als Produzent unterwegs war, dass da irgendwie, dass du groß mal irgendwie im Ausland anklopfen konntest. Jetzt gibt's diese Grenzen nicht mehr und das ist halt so geil und ich krieg halt, also ich habe immer damals gesagt, die Deutschen waren nicht dafür bekannt, Export mit ihren Songs zu betreiben. Da habe ich mit Schweden zusammengearbeitet, weil die waren immer schon unterwegs, weil der Markt halt auch klein war. So. Mhm. Und heute ist es halt so, dass du halt wirklich mit deutschen Produzenten ankommen kannst und die wollen es unbedingt, weil sie es lieben. Und auch, was du sagst, dass auch Produzenten so genreübergreifend heutzutage am Start sein können und du bist nicht mehr in dieser Schublade drin und darfst nur das eine produzieren, sondern du kannst halt wirklich dich ganz breit aufstellen. Das ist ein riesen Luxus. Und das macht halt auch Spaß dann, mit den Leuten zu arbeiten. Und die lieben es auch, wenn du dann einfach mit verschiedenen Anfragen kommen und sagen, ey, kannst du mal irgendwie, ich hätte nie gedacht, hast du Bock auf so sehr, so klar, lass mal machen und so. Und das ist halt mega.
Ja. Was wären dann so die ersten Schritte, wenn ich jetzt als Producer starte, ich habe ein Insta-Profil, ich hab irgendwie schon Packs, wann soll ich mir überhaupt einen Verlag suchen? Oder was sind die Partner, die ich als allererstes brauche?
GEMA. Zuerst GEMA.
Sagt der GEMA-Vertreter, stimmt ihr zu?
Ja, klar.
Ich glaube, unter 29 ist es noch kostenlos, oder? Unter
30. Oder so ein geringerer Beitrag oder sowas.
Irgendwie, also für alle, wenn die noch unter 29 sind oder unter 30, ist es sogar kostenlos. Also sehr wichtig, ja.
Ja. Und wann brauche ich dann einen Verlag?
Also, wenn du merkst, dass es mit der GEMA nicht gut läuft.
Ich finde immer so, man muss sich so externe Partner auch leisten können, ist einfach so, weil du gibst ja letztendlich halt auch Geld ab für eine zusätzliche Leistung. Und ich habe schon viele Autoren und Autoren auf dem Tisch gehabt, wo ich gesagt habe, ey, das ist einfach zu früh, das macht momentan noch nicht Sinn, dass wir einen Verlagsvertrag eingehen, wo dann teilweise so Kreativzellen viel, viel mehr Sinn machen, weil die einfach noch andere Sachen reißen können, als wenn du bei so einem Konzern andockst. Weil letztendlich bist du ja auch im Konkurrenzverhältnis mit all den anderen Autoren und Autorinnen und kannst auch schnell mal untergehen. So. Und deswegen ist es schon so, du solltest halt schon, wenn wir jetzt auf Streaming kommen, so eine gewisse Anzahl an Streams auf deinen Songs haben, dass es Sinn macht.
Grob.
Wir können es ja mal, ich meine, du hast, wenn du 1 Million Streams machst und hast 100% am Song, dann verdienst du zwischen 800 bis 1000 Euro am Song. Also da musst du wirklich aber alles geschrieben haben. So. Das ist ja selten der Fall, weil als Produzent bist du vielleicht, keine Ahnung, dann zu einem Drittel im Song, vielleicht auch zur Hälfte im Song drin. Und da muss man sich selber ausrechnen, wie viel Geld möchte ich abgeben und wie viel nicht und wie viel Mehrwert bringt wirklich diese Zusammenarbeit da mit dem Verlag. Weil am Ende... Ich sag mal, eigentlich ist völlig egal, was hinter der Ad-Adresse steht, ob da Universal, ob da Sony oder Belief steht. Du brauchst jemanden, der im Verlag für dich rennt und Bock auf dich hat und einfach die Sachen für dich mit in die Hand nimmt. Und der jetzt irgendwie nicht, wenn er deinen Namen auf dem Telefon sieht, denkt so, oh scheiße, hab jetzt keinen Bock dran zu gehen. Sondern, dass wirklich jemand für dich irgendwie oder versucht, dich auf ein nächstes Level zu bringen. Und die Leute gibt's, aber die musst du finden. Und das ist, ich finde, das ist das Allerwichtigste.
Vielleicht folgende Regel kann man sich vielleicht ganz gut merken. Man sollte viel connecten, man sollte viel rausschicken an Leute, man sollte sich mit anderen unterhalten. Und es gibt immer Leute wie Eduardo, mich, alle, die hier sitzen, ja, sogar du, die quasi ihre Erfahrungen im Business gemacht haben. Und irgendwann wird einer von uns sagen so, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, das, was du machst, ein bisschen seriöser zu monetarisieren? Ich habe einen Verlag, ich könnte mir vorstellen, ich könnte mit dir mehr Geld verdienen. Also zusammen könnten wir mehr Geld verdienen, als du jetzt verdienst und dann könnten wir es uns teilen und am Ende wird es vielleicht für beide sogar mehr, als du alleine schaffst. Und dann kannst du anfangen, darüber nachzudenken. Es ist der falsche Weg, wenn du eine kreative Person bist, direkt deine Karriere so zu planen, dass du sagst, okay, ich will dann und dann den und den Vertrag haben, sondern ich würde erstmal als kreative Person an meiner Kunst arbeiten und die perfektionieren und dann kommen die Leute schon auf einen zu. Oder es sind andere Künstler, die, mit denen du arbeitest, die dann sagen so, also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem und dem Verlag, ich stelle dich mal jemandem vor oder mit dem und dem Label oder mit dem und dem Management. Und dann würde ich an deiner Stelle, ähnlich wie man hier vielleicht dann anderen Leuten Fragen stellen kann, auch erstmal Fragen stellen und es auf mich wirken lassen und dann peu à peu mich in die Situation reindenken und dann irgendwann den Entschluss fassen, okay, jetzt werde ich mal konkret. Ne, also wenn man so ein gewisses Grundknowledge hat. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ich rede jetzt mal für alle hier, ohne dass ich das abgesprochen habe. Aber ich glaube, du kannst auch jeden hier anrufen oder eine Mail schreiben und erstmal Fragen stellen, ohne dass gesagt wird, das beantworte ich dir nur, wenn du hier einen Vertrag unterschrieben hast. Also diesen Ehrenkodex hat diese Verlagsebene schon, dass man den Leuten erstmal sagt, so das und das. Ich glaube, das und das ist für dich in deiner jetzigen Situation die beste Lösung. Und dann kannst du als Künstler, Produzentin, was auch immer du bist, darüber nachdenken.
Okay, ja, die Handynummern findet ihr dann später im Beschreibungstext. Und ihr habt ja schon eigentlich erzählt, es ist vor allem was Persönliches, warum ich zu XY gehe. Was sind denn Red Flags? Also kann ich vielleicht schon an einem Vertrag relativ schnell erkennen, dass man den lieber nicht unterschreibt, sowieso nimmt euch einen Anwalt, Anwältin, aber gibt es Punkte, wo ihr sagt, das kommt schon mal vor, dass es da irgendwie gewisse Klauseln gibt, die veraltet sind?
Bei uns, da wir ja keinen Vorschuss zahlen, haben wir bei uns alle, ich sag mal, negativen Klauseln, die natürlich mit einem Vorschuss zwingend notwendig sind bei großen Majors, haben wir bei uns zum Beispiel die Mindesteinbringung rausgenommen.
Nochmal die
Mindesteinbringung.
Mindesteinbringungspflicht.
Genau, Pflicht.
Das heißt, nochmal erklären, was
heißt, wenn du zum Beispiel einen Vorschuss beziehst, also Vorschuss nimmst, dann steht im Vertrag, dass du mindestens 30 Songs, auch Major Songs, mit mindestens 33% Anteil veröffentlichen musst oder platzieren musst. Das haben wir zum Beispiel rausgenommen. Optionsklausel, das heißt, selbst wenn du die 3 Jahre geleistet hast, hat der Verlag nochmal die Option, noch ein Jahr zu verlängern. Das sind so Sachen, die wir zum Beispiel bei uns rausgenommen haben, um einfach das den Produzenten so fair wie möglich zu machen, da wir das ja auch wir keinen Vorschuss zahlen, dass wir auch eine kurze Laufzeit haben. Das sind so Sachen, die bei uns natürlich wechseln. Ja, so.
Also ich finde es schwierig teilweise. Ich gucke natürlich auch viel auf TikTok und da gibt es dann halt gewisse Hypes und dann gehst du dann mit den Kreativen in Kontakt und die schicken dir dann die Verträge und dann ist dann in einer Klausel, eigentlich in einem Satz, sind die Verlagsrechte dann abgegeben. Und dann stellst du fest, dass diese Firma, die dann halt, sag ich mal, die Record, also auf Record-Seite arbeitet, den Song dann noch nicht mal angemeldet hat so, und also einfach den Pflichten eines Verlages überhaupt nicht nachkommt. Und das tut mir dann super leid für die Autoren und Autorinnen, weil das ist dann echt Pech gehabt, weil du kommst dann auch schwer raus. Okay, wenn du in Deutschland so einen Vertrag unterschreibst, hast du eine Chance rauszukommen, hast du aber in den USA unterschrieben, hast du Pech. So. Und dann musst du halt, sag ich mal, diese Zeit absitzen und gucken, dass es dann beim nächsten Mal besser macht. Und wird halt ganz oft auch mit Unwissenheit halt wird dann auch gearbeitet und das finde ich immer super, super schade.
Man kann, also da lassen sich nicht viele drauf ein. Ich verstehe auch aus Label- oder Verlagssicht, warum das schwierig ist, sich drauf einzulassen. Aber man kann auch immer einfordern, dass man sagt, das, was im Vertrag steht, möchte ich, dass es so formuliert wird, dass ich es als jemand, der keine Ahnung hat, verstehe. Ja, also wenn Zino sagt, bei denen gibt es halt keine Vorschüsse und das sorgt dafür, dass die und die Einbringungsverpflichtungen nicht da drin stehen, könnte man auch ihn darum bitten zu sagen, kannst du in den Vertrag reinschreiben, dass ich nicht verpflichtet bin, dir in der Vertragslaufzeit einen Song zu geben, den du auswertest. Ja? Und wenn er sagt, das kann ich für dich so reinschreiben, dann ist diese Red Flag weg. Ja? Das kann man auch ohne Anwalt so erfragen.
Das, was ich gesagt habe, ist auch jetzt kein Red Flag. Also ist jetzt auch nicht, weil ja. Wir haben auch 5 Leute, die wir natürlich Vorschuss gezahlt haben. Da sind diese Sachen natürlich zwingend notwendig, weil man ja auch irgendwo den Vorschuss auch wieder recoupen muss. Und da sind diese Sachen natürlich auch Mindesteinbringung und auch diese Optionsgeschichten auch natürlich zwingend notwendig. Ja? Die kommt dann von Major, diese Dinger.
Aber das sind die Verlagsedition nochmal zur Erklärung.
Genau.
Also das eine ist dein eigenes Ding und das andere hast du mit Fahrt, da hast du einen größeren Artist und da geht es dann auch Vorschüsse und eben.
Genau, Sibor hat aber auch vollkommen recht, man kann eigentlich so auch Sachen reinschreiben, die auch der Produzent am Ende auch gerne reingeschrieben, also möchte, genau, dass es da zu sehen ist.
Und eine weitere Regel ist, wenn du irgendwas abgibst, Rechte abgibst oder dich verpflichtet, Songs abzugeben, dann muss im Vertrag auch drinstehen, was dann damit passiert. Also sozusagen, es gibt immer etwas, was du gibst und du kriegst etwas. Wenn im Vertrag nur drinsteht, dass du etwas abgibst, dann ist der Vertrag eine Red Flag. Ja? Hatte neulich mit jemandem, der bei uns mitarbeitet, einen Vertrag für einen Künstler allerdings, aber ist egal. Und da musste der Künstler zum Beispiel seine Rechte an seinem Brand und so weiter dem Label überschreiben, stand aber nicht, was das Label dann im Gegenzug sozusagen, wozu es sich verpflichtet, dass es damit quasi vielleicht auch die Rechte zurückgibt, wenn der Vertrag erfüllt ist und so weiter. Das stand alles nicht drin und dann weißt du, okay, wenn sozusagen ich was abgebe, nicht zurückkriege oder nicht drinsteht, was damit passiert, dann ist es eine Red Flag.
Ja. Du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, was macht denn eigentlich ein Verlag? Also wenn ich da gesigned bin, ich weiß, Songwriting-Camps sind eine Möglichkeit, da sind dann einfach verschiedene, meistens bei dem einen Verlag gesigned, aber auch unterschiedliche Acts, die zusammenkommen. Aber was sind noch so Punkte, was bringt mir das, dass ich da Rechte abgebe?
Also grundsätzlich teile ich das Verlagsgeschäft gerne in 2 Teile ein, Bürokratie und Kreatives. Auf der bürokratischen Ebene übernimmt der Verlag alles das, was du normalerweise der GEMA gegenüber selber machen müsstest. Werke anmelden, reklamieren und im Idealfall eben genau hinschauen, ob alles richtig abgerechnet worden ist. Die 27 Streams in Albanien im ersten Halbjahr 2018, ist das Geld da? Ja, nein. Das alles nachzuvollziehen oder sich darauf zu verlassen, was dann wirklich ankommt, ist eine relativ große Unsicherheit und erfordert relativ viel Expertise. Und deswegen solltest du oder würdest du, wenn du dich mit solchen Schwierigkeiten auseinandersetzt, solltest du einen Verlag suchen. Auf der anderen Seite hast du eben den kreativen Teil. Da geht es um Songwriting-Camps, um Placements jeglicher Art. Du connectest dich auch in ein Camp rein, ne? Je nachdem, wo der Verlag halt so angesiedelt ist. Ne? Und indem du halt eben weißt, was die Leute machen, was der Verlag macht etc., weißt du auch ungefähr da, wo du dann geplagt werden willst. Also es muss auch so eine inhaltliche Ebene, sollte im Idealfall auch stimmen. Also es gibt meistens die bürokratische und die, oder es gibt immer die bürokratische und die kreative Ebene, wobei mittlerweile es relativ viele Verlagsmodelle gibt, die dann vielleicht nur ein bisschen Bürokratie machen oder vielleicht nur ein bisschen Kreatives. Also mittlerweile hat sich das Game sehr verselbstständigt.
Was im kreativen Verlagsseite echt spannend ist, ist, dass du, ich kann mich daran erinnern, ich habe einen Künstler unter Vertrag genommen, auf den ich komplett gesetzt habe, weil ich den so gefeiert habe. Und dann ist er aber nicht aufgegangen. Und da bezahlst du halt Vorschüsse und du hast dann halt beim Verlag die Möglichkeit, einfach auf zwei Säulen zu setzen. Entweder die Künstlerkarriere funktioniert oder aber man sagt, ey, lass doch mal gucken, wie du halt mit anderen Künstlern halt agierst. So. Und da hatte ich halt das Riesenglück, der hatte so eine tolle Persönlichkeit, den hatte ich damals mit Samra zusammengebracht und dann hat er mehrere Singles für den geschrieben und dann sagst du halt so, okay, dann ist es halt der Weg so. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir gegenüber also Records haben, weil da musst du halt als Künstler funktionieren und hier hast du auch insgesamt, du machst halt einen Vertrag, also normalerweise über 3 Jahre und musst nicht gleich on point performen, sondern es ist nicht so, also nach der Single muss gleich irgendwas passieren, sondern du hast halt ein bisschen Zeit und kannst dich auch ein bisschen ausprobieren und man kann halt auch in verschiedene Bereiche gehen und das empfinde ich als Riesenluxus.
Du hattest auch ein paar Beispiele genannt. Vielleicht lassen wir uns nochmal so an so einem Erfolgsbeispiel entlanghangeln. Also du hast mit Producern gearbeitet, aber auch mit Künstlern, zum Beispiel Loredana. Kannst du da mal so ein bisschen den Weg, wie du sie begleitet hast?
Ja, das war lustig. Also Loredana hatte ich relativ früh unter Vertrag genommen, damals, als sie mit Sonnenbrille rauskam. Und ich weiß auch noch, als wir damals über die erste Vorschusssumme verhandelt haben, wo ich dachte so viel Geld, dass heute aus der Portokasse ist das gefühlt so. Damals war es sehr, sehr viel Geld. Und ich hatte Loredana, wir haben, das war noch zu Sony-Zeiten, waren wir in Frankreich, hatten dort ein Camp und ich habe sie mit einem niederländischen Produzenten zusammengebracht, Serrano. Und die haben dann einen Song zusammengeschrieben und dann wurde das auch eine Single und der ist dann so gefühlt 14 Tage später auf 1 in Deutschland, Österreich, Schweiz gegangen. Und am Ende geht es immer darum, dass du halt dein Netzwerk zur Verfügung stellst und einfach guckst, was kann passen. Es können auch mal Sessions sein, wo es nicht funktioniert, aber in dem Fall hat es halt super funktioniert. Und da guckst du dann halt, dass du weiter anknüpfst und dann halt weitere Sachen, sag ich mal, an den Start bringst. Und dadurch entsteht halt auch so eine enge Zusammenarbeit mit den Produzenten oder mit den Autoren und du kriegst halt auch so mit, wo sind die Needs und das ist eh das Allerwichtigste, dass du halt einen guten Draht hast zu deinen Leuten, dass du auch weißt, wen bringst du mit wem zusammen, weil dadurch entstehen halt unheimlich viele Sachen.
Wie wichtig ist denn das Netzwerken eigentlich in dem Business, auch im Vergleich zu den Skills, würdet ihr sagen, kann man da so, auch wenn man seinen Tag vielleicht gliedern möchte, habe ich schon hier und da gehört, dass Leute wirklich sich sagen, komm, ich nehme jetzt genau 2 Stunden für Netzwerken an diesem Tag und die 3 Stunden, um eben zu produzieren oder so. Habt ihr da eine Meinung zu?
Klar, also Netzwerken ist das Allerwichtigste. Also egal, ob man jetzt Producer ist oder nicht, es gibt ja viele Leute, die es qualitativ vielleicht nicht so drauf haben, aber sehr gut netzwerken können und dadurch weiterkommen. Und genauso kenne ich auf der anderen Ebene sehr viele Leute, die eigentlich genial drauf sind, aber es halt einfach nicht schaffen, richtig zu netzwerken. Auch hier übrigens empfiehlt sich ein Partner. Wenn du selber als Producer feststellst, also irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe es voll drauf, aber ich kriege einfach meine Fresse nicht auf, dann solltest du dir irgendwelche Partner suchen, die das dann eben für dich übernehmen.
Total.
Aber Netzwerken ist das A und O. Also
auf der anderen Seite sind Leute, die sehr gut netzwerken, oft Leute, die dann hinterher das Bürokratische so ein bisschen unbeachtet lassen und quasi immer weiter nach vorne denken. Und das ist natürlich auch gut, wenn du einen Partner hast, den du einfach sagen kannst, hier, ich war jetzt mit dem und dem im Studio, nächste Woche fahre ich nach Hamburg, danach die Woche bin ich in München und so weiter. Es entstehen die und die Songs und dann hast du jemanden, der dann hinterher auch quasi dafür sorgt, dass deine Anteile, die du an dem Track hast, vernünftig angemeldet werden und so weiter. Manchmal muss man sich tatsächlich auch darüber ein bisschen streiten. Und es ist natürlich auch für die Künstler unangenehm, in solche Diskussionen zu gehen und das super hilfreichen Verlag zu haben. Und übrigens, das wollte ich eben noch kurz sagen, wir reden über die Best Cases, es gibt aber natürlich auch beim Verlag, die Verlage machen mit den Best Cases wahrscheinlich, brauchen die da 5% ihrer Arbeitszeit und machen damit 80%, 90% ihres Umsatzes. Aber trotzdem ist ein Verlag auch hier eine Institution, die eben die andere 80% der Zeit aufwendet, um die 5% oder 10% Umsatz, die dann die ganzen anderen Künstlerinnen und Künstler, die noch entwickelt werden wollen oder die einfach ihre Alben rausbringen, und das soll ja auch alles gut gearbeitet werden. Das heißt, da ist auch ganz viel seriöse Arbeit. Und da hast du dann auch immer, kannst du dich vielleicht gut mit Künstlern, die auf so einer Ebene sind, die noch nicht komplett gebreakt sind, aber die auch nicht unwichtig sind, kannst du dich mit denen vielleicht mal austauschen und da kriegst du, glaube ich, nochmal eine viel bessere Information, wie gut ein Verlag arbeitet oder nicht. Weil ich sage jetzt mal salopp, es ist keine Kunst, wenn wir jetzt über SOTT reden, ist er fast schon Selbstläufer. Den noch weiterzuentwickeln ist natürlich trotzdem schwierig, aber das gut zu arbeiten ist jetzt keine große Kunst. Aber Künstlerinnen und Künstler zu entwickeln, Produzentinnen bei der Stange zu halten und denen auch sozusagen Möglichkeiten zu erschaffen, das ist die große Kunst und das wird oft gar nicht mehr oder das wird oft gar nicht beachtet, ne? Weil man immer sozusagen diese Leuchtturmprojekte vor Augen hat. Und das ist aber auch wichtig, ne? Wenn ein Verlag 90 Künstlerinnen betreut, Künstlerinnen und Künstler, dann wird das seinen Grund haben, warum so viele Leute das sein. Ja, entweder ist das Businessmodell interessant oder die arbeiten einfach auch für jeden und nicht nur die, die halt irgendwie 30.000, 40.000 Euro pro Quartal von der GEMA bekommen. Und das ist halt auch eine große Kunst und wichtig.
Das würde ich zu 1000% unterschreiben, weil so ist es wirklich, weil das ist ja eigentlich die Königsklasse, dass genau. Du schaffst jemanden, der halt, sag ich mal, noch Newcomer ist und dass du den aufs nächste Level bringst. Und da kommen wir ja dann im Spiel, wo es dann irgendwie so, wir unser Netzwerk nutzen und dann vielleicht auch mal Gefallen einfordern können und sagen, ey, kannst du nicht mal, der ist wirklich gut, weil ja. Am Ende müssen wir an die Person dann glauben. Ja. Und das ist wirklich, das macht ja auch am meisten Spaß. Und wenn du dann siehst, dass es sich entwickelt, das ist natürlich ja, großer Gewinn.
Ja. Das beste Beispiel, ich bin mit DLS, sagt euch ja was, der Produzent, bin sehr lange schon mit ihm connected. Und der hat mich zwei, drei Monaten angeschrieben. Ich bin jetzt mit Tizzy im Studio, suche Samples. Kannst du deinen Jungs sagen, sie sollen mal was in die Richtung produzieren? Ich starte ein Briefing. Briefing geht raus an alle meine Jungs, ganz offiziell, wie viele Beats darf man hochladen, wie viel BPM, was für Kriterien. Und die Jungs laden alle ihre Samples hoch in so einem bestimmten Ordner. Und dieser eine Junge, den du eben erwähnt hast, der letztes Jahr auf der Beatcon, der Listening Session, wirklich heftige Beats auch vorgezeigt hat, den habe ich dann gesigned.
Wie ist sein Name?
JR heißt er. Ich weiß nicht, ob er hier ist, Joey, weiß ich nicht. Der ist ein bisschen hinten. Und der hatte dann die Platzierung, vor zwei Wochen ist der Song rausgekommen mit Tizzy. Der Junge ist gerade mal, ich glaube, 20 Jahre alt, hätte niemals die Möglichkeit, vielleicht dem was zu schicken oder die Information überhaupt, dass es in der Session stattfindet, da seine Sachen hinzuschicken. Und ja, das ist seine erste Platzierung auch. Ne? Er war auch davor, als er gesigned hat, weil er war ja nicht mal GEMA-Mitglied. Und genau solchen Leuten gebe ich halt eine Chance am Ende des Tages. Und wie gesagt, zwei Wochen ist der Song erschienen, also es wäre jetzt ein bestes Beispiel jetzt dafür.
Aber Dio hat es ja gerade schon angesprochen, auf der einen Seite sind 90 Artists oder 90 Producer gesigned, ja so ein, okay, wenn so viele gesigned sind, dann signe ich da auch. Auf der anderen Seite kann man sich auch denken, oh, wenn die schon so viele haben, wie können die mich da noch gut arbeiten? Wie schafft ihr das?
Ich bin immer noch kleiner als wie ein Major. Ich glaube, die Majors haben hier 5.000 oder 10.000 Artists. Ich meine, ich handle das ganz gut, weil ich das mit so einem Dropbox-System, mit meinem eigenen System so hinkriege, dass ich auch diese Briefings und alles so automatisiert habe. Also es geht vollkommen auf. Ich könnte auch 150 machen, also ist gar kein Problem. Das Wichtige ist, wie gesagt, dass ich gehe auch ran. Ne? Aber wenn man da keine Lust hat auf die Leute, dann ist es natürlich schwierig.
Du hattest auch ein Beispiel, war das PA Sports Album, wo, weil du einfach gut connected bist, 7 oder 8 Leute von dir auch
platzieren konntest. Wir haben fast 8 meiner Jungs auf seinem Album platziert, Samples überwiegend. Da arbeiten wir mit Checker zusammen, der dann die Info gibt, oder Pierre war das, weiß nicht, der sagt, hey, ich bin jetzt in 2 Monate sperre ich mich ein, produziere das Album, ich brauche Piano-Samples, ich brauche String-Samples oder ich schicke mir irgendwelche YouTube-Links oder so. Genau diese Information, dieses Briefing ist natürlich sehr wichtig, wenn man das schön schreibt, dass die Jungs auch das alles verstehen. Bekommt der Produzent, eben der Checker, einen Ordner mit wirklich den Sachen, die sie auch am Ende auch verlangt haben oder wünschen. Und so ist die Wahrscheinlichkeit da viel höher zu platzieren. Und das Netzwerken am Ende, ne?
Und wahrscheinlich wirst du auch nicht einfach nur blind, sondern du hast ja wahrscheinlich deine Leute, die für Piano besonders geeignet sind, Leute, die für Drums besonders geeignet sind. Also so arbeiten wir und ich denke, so arbeitet jeder gute Verlags-A&R, dass man schon die Vision ein bisschen so im Kopf hat, wen setze ich für was ein, und dadurch spart man natürlich auch viel Zeit. Ja. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann gibt es dann die große Runde, aber es gibt schon auch so gezieltes Arbeiten. Dafür signed man die Leute ja auch. Ne?
Also wir haben jetzt auch schon ein bisschen geklärt, warum Verlag eben so für die meisten Producer eigentlich das Zuhause ist, Label, wenn ihr auch selbst Musik rausbringt. Gleiches gilt eigentlich für Vertrieb, oder? Also das ist vordergründig für Leute, ich möchte meine Musik hochladen selbst und veröffentlichen. Da wird dann im TuneCore, also im DIY-Vertrieb, falls ihr auch selbst Leute habt, die Musik rausbringen. Das ist früher halt auch nur möglich gewesen, wenn man große Partner hatte. Jetzt ist es einfach, man meldet sich an und kann die Sachen hochladen. Aber habt ihr da vielleicht auch Beispiele oder wie ist deine Sicht auf, wie wichtig ist Vertrieb auch für Producer?
Ja, also wo man früher noch quasi jemanden brauchte, der dafür sorgt, dass am Freitagmorgen deine CD irgendwie bei Müller Saturn Mediamarkt steht, hat man heutzutage nicht mehr diese Läden, wo die CD stehen muss, aber die DSPs quasi, die Streaming-Plattform. Da ist es natürlich immer wichtig, dass jemand dafür sorgt, dass dein Song pünktlich in den Stores ist und gleichzeitig auch die Einnahmen für dich einsammelt und dir dann am Ende ausschüttet. Da gibt es dann Vertriebe, wie also DIY-Vertriebe, wie zum Beispiel TuneCore, die das für dich machen so. Da zahlst du eine jährliche Gebühr und dann ist es ganz, also weißt du, sehr niedrigschwellig. Gibt dann aber natürlich dann auch Vertriebsdeals so, ne? Und für Produzenten wird es ab dann interessant, wenn sie fördergründig auch mit als Artist auftreten wollen. Ist ja immer häufiger, dass neben dem, bei Spotify zum Beispiel, neben dem Artist dann direkt auch der Produzent steht, so, ne? Und der dann auch eine eigene Page hat, so. Für die meisten von euch wahrscheinlich ist es am ehesten noch interessant, einen DIY-Vertrieb zu suchen erstmal und darüber hinaus dann irgendwann sich einen Vertriebsdeal, der dann noch mehr Service, ein höheres Service-Level bietet, zu suchen. Ja.
Sagt der vom DIY-Vertrieb, stimmt ihr dazu?
Ja klar, wie willst du das anders machen eigentlich? Also ja klar, also wenn du startest, dann solltest du erstmal überhaupt sehen, wie du ankommst, weil ich meine, die eigene Wahrnehmung, auch als Künstler oder auch als Mensch insgesamt, ist oftmals teilweise eine völlig andere, als wie andere Leute dich wahrnehmen und auch individuell. Also das heißt, klopp erstmal deinen Scheiß raus mit einem guten Deal und dann schaust du mal, wo du stehst. Dann kommt die Industrie, kommt ja sowieso dann relativ schnell auf einen zu. Also wenn du heiß bist. Und dann hat man eigentlich genug Optionen, das abzuwägen. Ich glaube, das wollte ich eigentlich vorhin auch nochmal sagen beim Thema Red Flags. Das Credo, an das ich am allermeisten glaube, abgesehen von irgendwelchen Verträgen und sonst was, ist, dass du wirklich, also es ist ein People's Business und dass du wirklich das intrinsische Gefühl hast, bei den richtigen Leuten zu sein. Und Verlage haben unterschiedliche Konditionen aus unterschiedlichen Gründen und aus unterschiedlichen Arbeitsweisen, aber du musst schauen, dass du ins richtige Camp kommst, egal ob vertrieblich, Label und verlaglich. Du musst irgendwie das Gefühl haben, dass du eine Vertrauensebene aufbauen kannst. Die ist ja nicht immer direkt von Anfang an gegeben nach dem ersten Kennenlernen oder nach zwei, dreimal Treffen. Deswegen lassen wir uns zum Beispiel extrem viel Zeit, bevor wir Producer signen, weil also wir schauen uns Producer 6 Monate lang, 12 Monate lang an teilweise und vertrauen auch darauf, dass schauen uns das bewusst aus so einer relativ freien Ebene aus an, wie das funktioniert. Weil dann, wenn es zu einem Vertrag kommt, dann wissen wir auch hundertprozentig, dass wir uns auf die Leute verlassen können. Weil es ist ein Marathon und kein Sprint, wie man so schön sagt.
Stimmt.
Und die Leute sind so geduldig, dass sie sagen, ja, wir warten noch, ich will nicht jetzt sein.
Ja, also Digi, wenn du so eingestellt bist, dass du nach zwei Wochen halt sowieso zu jemand anderem gehst und so weiter, dann wäre es ja sowieso nichts gewesen. Also Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
Aber das Gute ist halt an eurer Vorgehensweise, die können halt auch ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen machen und somit hast du dann nachher Leute, die so ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind und wenn du denen was erzählst, dann checken sie es halt auch so und das ist auch ein Riesenvorteil, finde ich.
Ja, voll, 100%.
Kann ich denn ohne Vertrieb auch starten? Also wenn ich jetzt einen Song auf Spotify bringe, kann der Verlag auch das Geld davon einsammeln oder geht das dann nicht? Brauche ich schon irgendwie den Vertrieb, dass das überhaupt bei mir landet?
Also ich glaube nicht, dass du, kann man brauchst mit Spotify schon direkt einen Deal machen?
Nee, okay. ich meine ohne Vertrieb, ob ich gar keinen Vertrieb habe.
Also du brauchst schon einen Vertrieb, um überhaupt bei den DSPs, sag ich mal, gespielt zu werden und genau, und der Verlag kann dann natürlich dann die Urhebergelder einsammeln, aber du brauchst irgendeinen Vertrieb, brauchst du, um dann halt dort stattzufinden.
Das gibt jetzt werden ja die Werke bei der GEMA inzwischen, wenn du sie über Social Media hochlädst, kannst du die bei der GEMA, ohne dass sie veröffentlicht sind, registrieren, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Du kannst also auf Social Media ein bisschen rumprobieren. Aber um die vollumfängliche Rechtekette gesichert zu haben, ist es natürlich immer geiler, es offiziell zu veröffentlichen über TuneCore oder einen anderen Musikvertrieb. Ansonsten hast du irgendwo Gaps, wo theoretisch, wenn jemand dein Beat nachbaut, den Cloud oder so, du dann erstmal in ein Rechteverfahren kommst, was halt schwer zu gewinnen ist. Sobald aber irgendwie eine Rechtekette dokumentiert ist, Rechtekette heißt, jemand anderes als du selbst hat mit deinem Werk gearbeitet, das kann halt ein Vertrieb sein, ein Label, ein Verlag, die GEMA und so weiter, ja, dann ist eine Rechtekette entstanden und die sozusagen dokumentiert, dass dir das gehört und dann hast du halt viel, viel mehr Möglichkeiten damit zu arbeiten. Und ein Vorteil für Produzenten ist, also wir arbeiten mit unseren Produzenten anders, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, so ein DIY-Vertrieb wie TuneCore ermöglicht den Produzenten, Dinge einfach erstmal zu veröffentlichen und dann kommt vielleicht Samra oder mit wem ihr gearbeitet habt und sagt, ey, die Nummer, die du veröffentlicht hast, hat erst 4.700 Streams. Ich finde den voll geil, ich würde gerne eine Single daraus machen. Dann sagst du, gar kein Problem, nimmst es wieder offline und verkaufst es an Samra, arbeitest mit ihm zusammen, während bei einem Major das Major sagen würde, wie, das Ding hat Potenzial, also das machen wir jetzt selber groß, das, also gar kein, auf gar keinen Fall wird das aus dem Vertrag rausgenommen. Da hast du dann immer zu kämpfen und da ist es natürlich schöner, mit Indie-Vertrieben oder DIY-Vertrieben zu arbeiten, weil das da einfach möglich ist.
Bevor ich euch das Mikro überlasse, also überlegt gerne schon Fragen, falls ihr welche habt. Was sind denn eure Wünsche für die Musikindustrie? Du hattest im Vorgespräch zum Beispiel gesagt, du wünschst dir, dass es nicht mehr so seelenlos ist. Dir kommt es sehr vor, als wenn einfach nur rausgehauen wird und die Musik nicht mehr im Vordergrund steht.
Ja, boah, schweres Thema, langes Thema. Haben wir noch eine Stunde? natürlich. Also das Problem, mit dem wir, glaube ich, alle zu kämpfen haben, ist so ein bisschen der Widerspruch zwischen Automatismen, die natürlich immer mehr Überhand gewinnen, und gleichzeitig sind wir aber in einem emotionalen Business. Und der automatisierte technische Fortschritt verheiratet sich mit einem emotionalen Business grundsätzlich nicht besonders gut. Weil wir machen das ja alle aus Leidenschaft. Also es ist ja, sonst wären wir in die Lehre von der Bank gegangen oder sonst wohin. Ne? Also das sind alles intrinsisch motivierte Leute. Und ich würde mir wünschen, dass es Kanäle gibt und dass sich Leute und Gleichgesinnte finden, auch in der Industry, die Bock haben, echte Werte zu erstellen. Nicht, dass die Kunst letztendlich in den Hintergrund gerät, auch wenn es natürlich überall so aussieht mit AI und so weiter und so fort. Ne? Also aktuell, also wir müssen uns wirklich die Frage stellen in den nächsten Jahren, wer seinen Job eigentlich noch so machen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Spätestens mit dem Generationensprung. Man kann ja sagen, ja, nee, wir werden ja immer Menschen supporten und so weiter. Aber was ist mit denjenigen, die jetzt geboren werden Richtig. Und für die KI-Musik normal ist?
Ja.
Und wieder der Punkt Null. Na, darauf müssen wir uns vorbereiten und im Idealfall mit etwas Goodwill und Emotionen und guten Intentionen als nur mit Corporate-Kapitalisierung.
Am Ende ist irgendwie, wie viel wert ist uns das Urheberrecht, ist einfach so. Das wird ja in Deutschland zum Glück immer noch sehr hoch bewertet, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Und gerade KI, es gibt einfach so viele Artists schon auf Spotify, die halt komplett KI generiert sind und wodurch halt viele Gelder halt dahin fließen und zum Beispiel die GEMA noch nicht weiß, wie sie damit umgeht. Und ich, auch wenn ich solche Sachen auf dem Tisch habe, ich auch nicht weiß, ja, signe ich das jetzt oder nicht? Und bin eigentlich so von meiner inneren Einstellung, wo ich denke so, ich möchte es nicht sein. Naja, am Ende, ich weiß noch, wir haben damals bei Sony hatten wir tatsächlich ein sogenanntes AI-Camp gemacht und ich hatte da so ein bisschen gemischte Gefühle, weil es eine Entwicklungsabteilung bei Sony gab, die sich damit beschäftigt haben und ich sage, Leute, was passiert denn mit den Urheberrechten? Und die haben es damals so erklärt und meinen so, Alex, kannst du ganz entspannt sein, du musst dir das so vorstellen, wie wenn du einen Synthesizer nutzt, wenn du Sounds benutzt, musst du auch keine Copyrights abgeben und so kannst du das auch mit der AI oder KI dann halt verstehen, sprich, das ist einfach nur ein Zugewinn, dass man einem hilft, vielleicht eine Strophe fertigzustellen oder Beat noch mal so ein bisschen Einfluss zu bringen. Ob das dann in Zukunft so sein wird, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber diesen Ansatz fand ich okay, dass es einfach ein Mittel ist, um halt Dinge zu verbessern. Aber so wie es momentan genutzt wird, ist es halt schwierig. Ich weiß, es ist für viele ein Zugewinn. Viele Produzenten sagen, ey, ich kriege einfach keine guten Sängerinnen oder Sänger an den Start und dann lasse ich das halt durch KI generieren und die Stimmen klingen halt auch wirklich geil. Dann kriegst du Lyrics, wo du denkst so, wow. Und dann sagt man sich wahrscheinlich als Produzent, ja, warum soll ich jetzt darauf verzichten? Aber die Entwicklung ist halt schwierig so. Und es müssen Regeln gefunden werden, wie man damit umgeht. Und da sind wir halt immer sehr, sehr langsam. Uns überrollt das meistens und dann gibt es dann halt eine Entwicklung, die wir vielleicht gar nicht geil finden und müssen es dann teilweise schlucken. Und deshalb hoffe ich, dass hier ein bisschen schneller agiert wird.
Gut, ihr seid nicht überrollt. Ich habe euch vorgewarnt. Habt ihr Fragen? Da ganz hinten. Ich glaube, ich gehe mal selber mit dem Mikro kurz dahin.
Viele Producer und viele Artists strugglen ja damit, dass die nur Spotify-Einnahmen haben.
Wenn es darum geht, die Reichweite anders zu monetarisieren, zum Beispiel durch digitale Produkte, physische Produkte oder High-Ticket-Services, wie macht ihr das im Vertrag? Macht ihr das als generell alles oder macht ihr jeden Bereich einzeln?
Die Frage ist ein bisschen kompliziert gestellt, weil also einen Vertrag kannst du immer so gestalten, dass er jeden Einzelfall einzeln sozusagen abdeckt und rechtlich absichert. Oder du kannst ihn so gestalten, dass jede Möglichkeit unter einem gewissen Schirm fällt. Und in beiden Fällen hast du Dinge, die besser funktionieren und Dinge, die weniger gut funktionieren. Und man müsste jetzt in dem konkreten Fall sich mit den Kreativen hinsetzen und überlegen, was ist denn das Talent und wo soll dieses Talent in 2-3 Jahren hinentwickelt werden. Und dann kann man überlegen, was ist der beste Vertrag, um das so zu gestalten, dass das A funktioniert und B hinterher auch alle Beteiligten mit dem Geld, was reinkommt und was sie dann anteilig bekommen, zufrieden sind. Ist jetzt vielleicht für dich nicht ganz befriedigend, die Antwort, aber ich glaube, so ist der Lösungsansatz am klügsten für alle Beteiligten.
Gibt es noch mehr Fragen? Falls nicht, hätte ich noch, ich glaube, wir sind ja relativ spät angefangen. Wir haben schon auf jeden Fall drüber gesprochen, ihr habt schon viele Tipps auch gegeben, aber nochmal so ganz klar danach gefragt, was würdet ihr auf jeden Fall Producern an die Hand geben? Was wäre so ein Tipp? Das fällt euch als erstes ein, das wird häufig falsch gemacht.
Wenn Sie Samples benutzen.
Nochmal?
Wenn Sie Samples benutzen, müssen Sie ganz vorsichtig sein. Und es ist am Ende so, du musst ja, wenn du ein Sample benutzt, dann gibt es halt zwei Rechte zu klären. Ich sag mal, wenn ihr es schon macht, dann spielt es zumindest nach, damit zumal dass die Masterseite schon mal geklärt ist und dann musst du es halt anfragen, also auf Urheberseite. Also, und das zum Beispiel auch kann ein Verlag sehr, sehr unterstützend sein, weil ich bin halt schon sehr, sehr lang auf Verlagsseite unterwegs und weiß halt, mit welchen Verlagen ich dann sprechen muss. Es dauert trotzdem immer sehr lang, bis halt so Sachen geklärt sind, aber da bist du zumindest auf der sicheren Seite und wenn es dann durch die Decke geht, dann kannst du auch sicher sein, dass dein Song nicht runtergenommen werden muss von den Plattformen.
Ich würde auch jedem Kreativen empfehlen, die Skills, die man hat, so zu entwickeln. Also wir sind ja in der zeitgeistigen Problematik, Eduardo hat es angesprochen, dass wir mit KI relativ viele Dinge abdecken können oder abdecken können werden, die uns erleichtern, zu einem gewissen Ergebnis zu kommen. Es ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass das Ergebnis quasi widerspiegelt, was mein Skill ist. Und am Ende wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass wir in der Zukunft Leute, die Skills haben, in den Vordergrund stellen, weil alles andere ist abgedeckt. Ähnlich wie jetzt, ja, sage ich mal, ein Ronaldinho im Fußball übelst krass dribbelt und so weiter und deshalb eine Mannschaft sagt, geil, wir brauchen den, weil A, der ist cool, der verkauft Trikots und so weiter und B, der kann etwas, was uns in einer gewissen Situation den Sieg bringen kann. Das können einfach andere sehr gut ausgebildete Spieler, die jetzt wie Maschinen, also wie KI, ihre Position abdecken können, der kann ein bisschen was mehr. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man an den Skills arbeitet, dass man sich nicht auf das Ergebnis, ja, fokussiert und sagt, geil, ich habe was bei Samra platziert, weil ich so, ja, schlau war und KI benutzt habe. Geil, ich habe einen Vertrag bekommen im Verlag und habe 100.000 Euro Vorschuss, weil meine Beats gerade so gut funktionieren. Sondern ich glaube, wenn du langfristig dein Leben lang als Kreativer arbeiten willst, arbeite an einem Skill.
Ja.
Und dieser Skill, den musst du dann auch öffentlich präsentieren und den sollte auch dein Vertragspartner mit dir weiter ausarbeiten, um das sozusagen zu deiner CI zu machen, weil das kann niemand kopieren. Das kann auch KI nicht nachmachen.
Das ist genau das, was ich auch gesagt hätte. Ich ergänze jetzt noch mal ein bisschen was. Weil es gibt so einen Trugschluss bei so, sagen wir mal, niederschwelligen Kunstformen, wie, wo man relativ einfach zu einem guten Ergebnis kommt, wie zum Beispiel Fotografie oder eben auch Producing. Weil wie ist denn so das Anfangsstadium? Du lädst eine DAW runter, mittlerweile gibt es ja auch so KI-Tracks, ne, wo dir irgendwas ausgespuckt wird und so. Du gehst auf Splice, bis vor kurzem bist du auf Splice gegangen, hast so 3 Tracks halt zusammengemischt und findest es geil und gehst raus, hast vielleicht ein Glück mit dem Placement und fängst dann aber an zu denken, du bist ein krasser Musiker oder so. Da würde ich wirklich raten, ich würde es so lange wie möglich im Anfangsstadium aus Liebe zur Kunst machen und weil man wirklich eine Vision hat und ich würde mich wirklich ernähren mit geiler Kunst, um diese intrinsische Motivation flächendeckend aufzubauen, weil das ist nämlich das, was dir dann hinten raus den langen Atem gibt. Wenn du halt einfach dir eine DAW gecrackt hast, 3 Splice-Samples gemixt hast, einmal platziert hast, dann machst du das 2-3 Jahre, dann merkst du, okay, dann kommst du vielleicht auch weiter, es gibt auch Lucky Shots, aber meistens ist einfach keine richtige Basis dahinter, um sich mit dem Thema sehr, sehr lange und sehr, sehr tief und künstlerisch wertvoll auseinanderzusetzen. Ich verstehe das, alles sofort kapitalisieren, aber die Leute, die ich kenne im Business, mich eingeschlossen, wir haben, und das hat Roos mal letztes Jahr beim Reeperbahn-Festival im OG-Talk mit dir und Toxic gesagt gehabt, wenn man am Anfang an wirklich aus Liebe zum Game dabei ist, dann zahlt es dann hinten raus wirklich extrem aus. Deswegen wirklich erstmal Kunst machen, ordentlich Kunst machen und dann kapitalisieren, nicht andersrum.
Ich würde gerne noch eins ergänzen, und zwar, du hast komplett recht mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass Produzenten oft ein bisschen nerdiger unterwegs sind, hinter ihrem Rechner sitzen, aber was ich festgestellt habe, und das finde ich wirklich krass, am Ende sind auch die sehr erfolgreich, die eine gewisse Persönlichkeit haben und ja, die dann halt wirklich das halt können, gut netzwerken. Und ich habe sogar schon den Fall gehabt, dass teilweise ein schlechterer Song gewonnen hat, weil einfach die Leute Bock auf dich haben und mit dir arbeiten wollen. Ja. Und du gibst denen ein gutes Gefühl und du hast eine gute Zeit, das ist ein guter Vibe und darum geht es am Ende. Und wenn du das kreierst, dann schaffst du auch in nächste Produktion reinzukommen. Und das darf man nicht unterschätzen. Also es ist am Ende, wie ihr sagt, es ist ein People's Business und das ist auch ein Skill, woran man arbeiten sollte, auch wenn man vielleicht nicht der Typ ist, der so nach vorne so outgoing ist. Persönlichkeit kann man entwickeln.
Ja, es ist ja, wir arbeiten ja auch in einem Kulturbereich und es macht auch einen riesen Unterschied, ob jemand einen Beat verkauft und sagt, der ist doch geil, oder? Mhm. Oder ob jemand sagt, also da habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe neulich die Platte von Miles Davis gehört und dachte so, das finde ich interessant, wie er da mit den ganzen Drums und Blechblasinstrumenten, da habe ich mich hingesetzt und ich habe ein paar Musiker eingeladen, bla bla, und plötzlich hast du denselben Beat. Total. Und der erzählt eine Geschichte. Richtig. Und diese Geschichte kannst du nutzen als Künstler, um sozusagen zu sagen, ja Mensch, der Produzent hat dies, das und so weiter. Das heißt, wenn du Skills hast und Knowledge, dann verkaufst du eben nicht nur das Ergebnis, sondern du verkaufst die ganze Welt und aus der können wieder neue Sachen entstehen. Und das ist, glaube ich, in jeder Kultur wichtig. Es gibt Leute, die Lucky Shot-mäßig ein Bild malen, wo du sagst, sieht doch geil aus. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe das so und so gemalt mit den und den Farben, an den und dem Ort, ich war in dem und dem Zustand und so weiter und so fort. Und plötzlich ist es ein komplettes Universum, dieses eine Bild.
100%. Deswegen auch da denke ich, ich weiß es ja selber auch nicht, wir sitzen ja alle da und haben unsere Weisheiten, aber am Ende wissen wir alle nichts. Die Sache ist, woran ich glaube, ist, man fragt sich ja oft, was ist das nächste große Ding? So, und dann kann man sich alles so ausmalen, okay, es läuft ein bisschen Drum and Bass und so weiter, und da kann man sich so nerdig hinsetzen und sich das nächste große Ding konstruieren. Habe ich auch 1000 Mal gemacht. Das gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich typabhängig. Ne? Es kommt einfach irgendjemand von der Seite rein, der einen unglaublichen Charme hat und die Welt ganz anders betrachtet irgendwie und die Leute für sich gewinnen kann. Und das ist dann sozusagen, also es ist wesentlich weniger vorhersehbar. Deswegen würde ich wesentlich weniger rumschauen, was die anderen machen, als wirklich die eigene Individualität mit qualitativ hochwertiger Kunst aufs Maximum zu treiben und dann so rauszugehen. Das heißt übrigens immer noch nicht, dass man damit Geld verdient hat, aber wenigstens hat man schon mal das Allerwichtigste, was Musik angeht, erreicht, und zwar Emotionen und Kultur.
Total. Und wenn du lange am Start sein willst, dann musst du auf Veränderung stehen, weil das ist das Beständigste in unserer Branche.
So ist es. Ja. Bezüglich Veränderung, auch die Producer, also was ich in meiner Erfahrung, wenn ich das mitteilen darf, wir platzieren Samples besser als wie ganze Beats. Ja. Es ist nicht mehr so wie früher. Zu meiner Zeit, wir haben immer die Beats komplett ausproduziert, das heißt Drums, Bass, alles. Wir haben sogar 3 Parts, 2 Parts. So, unsere Vision hat dann am Ende der Künstler gepickt, weil er vielleicht nicht die Möglichkeit hatte, in Studios mit einem Produzenten sich einzuschwören und dann seine eigene Kunst, irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Jetzt platziere ich 80% mehr, also nur Samples, arbeite eng mit Producern zusammen, großen Producern, verknüpfe sie mit meinen Newcomer-Producern so. So erzielen wir mehr Platzierungen, als tatsächlich, dass wir in die Jungs Beats platzieren. So. Ist ja auch mal nur so ein kurzes Umdenken. Wie früher, weißt du ja, was ganz anders. Ne? Da hat man wirklich nur Beats platziert. Und jetzt ist es wirklich, connectet euch mit Producern statt Artists, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Oder?
Ja. Noch was hinzuzufügen? Oder alles gesagt? Ja,
ich glaube, man kann das quasi jetzt so auf 3 Dinge runterbrechen. Ich würde sagen, Hartnäckigkeit, Flexibilität und Partnerschaften. Also auf der einen Seite wenn man diese Passion hat und wirklich mit seiner Musik was erreichen will, am besten Fall davon leben kann irgendwann, würde ich sagen, dass man einen sehr langen Atem braucht. Egal wie schwer der Weg ist, so immer weitermachen, so flexibel sein, so was ihr auch schon gesagt habt, ne? Der Musikmarkt verändert sich sehr krass. Auf der einen Seite, dass man sagt, okay, ich muss jetzt auch gucken, dass ich verschiedene Genres bedienen kann. Oder im besten Fall sage, ey, okay, vielleicht passt mir dieses Sample machen nicht so, dann mache ich YouTube-Videos und erkläre irgendwelche Vocal Chains von irgendeinem Rapper oder so. Weißt du? Dass man, oder mach irgendwas anderes so, ne? Aber was in dem Bereich ist. Und am Ende halt auch Partnerschaften, sich die Leute, die richtigen Leute ranholen für Sachen, die man selber nicht gut kann, um am Ende dann ein gutes Build-up zu haben, so, weißt du? Also die drei Sachen würde ich quasi zusammenfassen.
War noch eine Frage. Ja, das dockt ein bisschen an Sino an und auch an Eduardo. Mit den Samples, wenn du jetzt zum Beispiel 80% jetzt nur noch Samples irgendwie platzieren kannst, wie ist es dann mit Produzenten, die halt bei Splice oder egal wo sich halt Samples holen, dann den Loop vielleicht anders einspielen, weil urheberrechtlich kann da ja nicht viel stattfinden, oder? Weil
also Splice ist ja royalty-free, oder?
Splice
also
hat jetzt aber angefangen, auch, also es gab jetzt auch schon erste Klagen, so seit einem Jahr höre ich, dass es so Klagen über Splice gibt. Ich muss aber ein bisschen also informieren.
Ne? Du hattest ja gesagt, wenn jemand mit Splice jetzt zwei Sachen übereinander legt, ist er noch lang kein Produzent oder irgendwie so in der Form, ne? Bin ich auch der Meinung. Ich finde, man könnte aber auch Splice anders nutzen, indem du diese Loops für dich gewinnst, um damit dann das zu schnippeln auf deine Drummaschine, zu stretchen.
Aber wie greift denn da das Urheberrecht? Weil das greift da gar nicht, ne?
Also das war jetzt meine Frage. Ich glaube, noch ist es royalty-free. Also du kannst das benutzen, kannst das veröffentlichen, du wirst keine Probleme bekommen. Ja. Was jetzt aber der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich würde es auch, wenn, nicht so hernehmen, weil am Ende...
Okay, verstehe.
Wenn du so einen Gitarrenloop genauso hernimmst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes dasselbe macht, viel höher, aber wenn du das Ding packst und wirklich als ein Sample betrachtest und dann, wie du auch arbeitest mit der Drummaschine oder legst du auf dein Keyboard und wenn du, da kannst du sehr viel rausholen. Weißt du?
Safe.
Ich mache jetzt auch nur noch Samples, ich mache auch gar keine Beats mehr und ich mache jetzt auch nur für USA Samples und da ist es, da darfst du sowas gar nicht benutzen. Da musst du alles von null auf irgendwie, du musst dich selber samplen quasi, immer wieder.
Ja, cool. Gut, ich danke euch. Ich hatte noch nie so viele Gäste zu Gast und es war schön, sich mal zurücklehnen zu können und ihr habt euch einfach unterhalten. Ich konnte einfach lauschen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen was mitnehmen. Ihr könnt auch, glaube ich, alle hier anquatschen. Daniel muss leider gleich los, aber Colin von TuneCore ist da. Und ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ich danke euch fürs Reden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke
und
dir, Tobias.
Ja,
endlich. Thema Sack.
Ja,
Podcast Reihenfolge. Tobi.
Das war's.
Dankeschön.